Das Aussehen eines harten Kerls hatte Tomás von seinem Vater geerbt, einem erfolgreichen Grundstücksverwalter. Señor Aguilar gehörte der privilegierten Menschengruppe an, die immer Recht hat. Ein Mann von tiefen Überzeugungen war er sich unter anderem sicher, dass sein Sohn eine verzagte Seele und ein Geistesschwacher war. Seine einzige Hoffnung war der Militärdienst, der aus diesem Sohn einen rechtschaffenen Menschen machen sollte. Tomás hatte eine Schwester, die um ein Jahr älter war als wir, Beatriz. Ihr hatte ich unsere Freundschaft zu verdanken, denn hätte ich an jenem weit zurückliegenden Nachmittag nicht gesehen, wie sie an der Hand ihres Vaters auf den Schulschluss wartete, so hätte ich mich nicht über sie lustig gemacht. Mein Freund hätte mir nie eine Abreibung verpasst und er hätte niemals den Mut gehabt, mich anzusprechen. Bea Aguilar war das lebendige Abbild ihrer Mutter und der Augapfel ihres Vaters. Rothaarig und totenblass steckte sie immer in sündhaft teuren Seiden- oder luftigen Wollkleidern. Sie hatte die Figur eines Mannequins und schritt kerzengerade einher, selbstgefällig und wie die Prinzessin ihres eigenen Märchens. Ihre Augen waren grünblau, aber sie betonte immer wieder, sie seien Smaragd- und Saphirfarben. Obwohl, oder vielleicht gerade weil sie Jahre bei den Theresianerinnen verbracht hatte, trank sie hinter dem Rücken ihres Vaters Anis im hohen Stielglas, trug Seidenstrümpfe der Marke La Perla Gris und schmiegte sich wie die Filmvamps, die meinen Freund Fermin um den Schlaf brachten. Ich konnte sie nicht ausstehen, und sie erwiderte meine offene Feindseligkeit mit verächtlichen Blicken. Sie hatte einen Freund, der als Leutnant in Murcia Militärdienst leistete, einen herausgeputzten Phalangisten namens Pablo Cascos Buendía, Spross einer uralten Familie, die an den galizischen Rias zahllose Werften besaß. Leutnant Cascos Buendía, welcher dank eines in der Militärregierung sitzenden Onkels sein halbes Leben in Urlaub war, gab immer Sermone über die genetische und die geistige Überlegenheit der spanischen Rasse und den unmittelbar bevorstehenden Verfall des bolschewistischen Reichs von sich.
»Max ist tot«,
sagte er feierlich. »Genau seit dem Jahr 1883«, sagte ich.
»Halt bloß das Maul, du elender Wicht, sonst kriegst du eine geschmiert, dass du in der Rioja landest.«
Mehr als einmal hatte ich Bea dabei ertappt, wie sie bei sich die Einfältigkeiten belächelte, die ihr Leutnantfreund zum Besten gab. Dann blickte sie auf und betrachtete mich undurchdringlich. Ich lächelte ihr mit der matten Herzlichkeit von Feinden in unbestimmter Waffenruhe zu, schaute aber gleich wieder weg. Eher wäre ich gestorben, als es zuzugeben, aber im Grunde meines Wesens hatte ich Angst vor ihr. An einem Oktoberabend bekamen wir im Laden Besuch von einer alten Freundin. Ich bediente die Kundschaft, während Fermin mit seinen gewohnten Seiltänzerkunststückchen die Leiter hochgeklettert war und knapp eine Handbreit unter der Decke das oberste Buchregal ordnete. Kurz vor Ladenschluss, als die Sonne schon untergegangen war, sah ich hinter dem Ladentisch hervor die Gestalt der Bernarda vor dem Schaufenster. Bei ihrem bloßen Anblick leuchtete mir das Herz und ich bedeutete ihr hereinzukommen.
»Oh, wie groß Sie geworden sind«, sagte sie auf der Schwelle. »Man erkennt Sie kaum wieder. Sie sind ja schon ein Mann.«
Sie umarmte mich, verdrückte einige Tränchen und tätschelte mir Kopf, Schultern und Gesicht, um zu sehen, ob ich in ihrer Abwesenheit nicht zerbrochen sei.
»Sie werden vermisst bei uns, junger Herr«,
sagte sie und senkte den Blick.
»Und ich hab dich vermisst, Bernarda. Komm, gib mir einen Kuss.«
Sie küsste mich schüchtern und ich drückte ihr zwei schmatzende Küsse auf jede Wange. Sie lachte. Ihren Augen sah ich an, dass sie eine Frage nach Clara erwartete, aber ich hatte nicht vor, sie zu stellen.
»Du bist sehr hübsch heute und sehr elegant. Was führt dich zu uns?« »Was mich herführt? Nun, morgen hat meine Nichte Geburtstag und ich möchte ihr ein Geschenk mitbringen. Ich habe gedacht, ich schenke ihr ein gutes Buch mit viel Text und wenig Bildern, aber ich bin ja schwer vom Begriff und verstehe nichts von...«
Bevor ich antworten konnte, erzitterte der Laden mit großem Getöse, als aus der Höhe einige Bände in die Tiefe sausten. Erschrocken schauten die Bernarda und ich hinauf. Wie ein Äffchen glitt Fermin die Leiter herab, ein listiges Lächeln im Gesicht, die Augen voll lüsterner Wonne.
»Bernarda, das ist Fermin Romero de Torres, bibliografischer Berater von Sempere und Sohn, mit untertänigster Empfehlung, Signora«,
verkündete er, während er Bernardas Hand ergriff und nach allen Regeln der Kunst küsste.
In Sekundenschnelle verfärbte sie sich zum Tomatenpaprika. Erweisen Sie mir die Ehre, Sie zu unserer Abteilung Klassiker für Jugendliche und Kinder zu geleiten, wo ich, wie von Gott gefügt, ein Kompendium mit dem Besten von Emilio Salgari und die epische Erzählung Sandokan erblicke. Ach, ich weiß nicht recht. Heiligengeschichten, da habe ich Bedenken, weil doch der Vater des Kindes ganz im Arbeiterbund aufgegangen ist, verstehen Sie? Seien Sie unbesorgt, hier habe ich nichts weniger als die geheimnisvolle Insel von Jules Verne, eine hochabenteuerliche Erzählung von großem erzieherischen Gehalt, von wegen der technologischen Fortschritte. Wenn Sie meinen... Schweigend folgte ich Ihnen und stellte fest, dass sich Fermin vollkommen in Sie vergafft hatte und die Bernarda über die Aufmerksamkeiten dieses Männchens staunte, das aussah wie eine billige Zigarre, das Mundwerk eines Schaustellers hatte und sie mit einem Feuer anschaute, das er sonst nur für Nestlé Schokoladenpralinen aufbrachte. »Und Sie, Senorito Daniel, was meinen Sie?«
»Senor Romero de Torres ist der Fachmann. Du kannst dich ganz auf ihn verlassen.«
»Dann nehme ich also das von der Insel. Wenn Sie es mir einpacken wollen, was macht es?«
»Senora, wenn Sie es mir gestatten und mich so zum glücklichsten Manne Barcelonas machen wollen, geht es auf Rechnung von Fermin Romero de Torres.«
Die Bernarda schaute uns an.
»Hören Sie, was ich kaufe, zahle ich. Und das ist ein Geschenk, das ich meiner Nichte machen will. Dann werden Sie mir erlauben, Sie im Sinne eines Tauschhandels zum Vesperbrot einzuladen«, sagte er und strich sich die Haare glatt.
»Na klar«, ermunterte ich sie. »Du wirst sehen, wie gut ihr euch amüsiert. Schau, ich pack dir das ein, während Fermin sein Jackett holt.« Fermin sauste nach hinten, um sich zu kämmen und zu parfümieren und ins Jackett zu schlüpfen. Ich steckte ihm einige Duros aus der Ladenkasse zu, damit er die Bernarda einladen konnte.
Wo soll ich denn hin mit ihr?«
flüsterte er mir zu, nervös wie ein Gymnasiast.
»Ich würde sie ins Els Quadregats führen. Ich weiß sehr genau, dass es in Herzensangelegenheiten Glück bringt.«
Ich sah die ungleichen Gestalten davongehen und sich in der Calle Santa Anna verlieren und dachte, vielleicht hält ja jemand im Himmel die Augen offen und gewährt diesem Paar ausnahmsweise ein wenig Glück.